Ja, einen schönen guten Abend und einen wunderschönen, spannenden Diskussionsbeitrag haben wir auch für euch. Ich habe tatkräftige Unterstützung hier von vier anwesenden Personen. Das ist unser Schaf, das mich bei der Moderation unterstützen wird. Und die weiteren diskutierenden Personen habt ihr teilweise schon gesehen. Gleich neben mir der Stefan Krenn, du hast Mathematik studiert und bist jetzt am Austrian Institute of Technology gelandet, hast davor bei der IBM Sachen gemacht und beschäftigst dich halt jetzt mit Kryptographie und Datensicherheit. Daneben haben wir den Walter Hötzendorfer vom Research Institute, dem Zentrum für digitale Menschenrechte. Und du bist auch Vorstand in der Österreichischen Computergesellschaft und hast sowohl Wirtschaftsinformatik als auch Rechtswissenschaften studiert. Das ist eine seltene Kombination, aber die sehr gut ist in diesem Bereich natürlich. Und den Rainer Hörbe, ganz am Rand, haben wir noch nicht gehört heute. Der Rainer Hörbe ist selbstständig und im Bereich des föderierten Identity Managements tätig und hat an behördlichen Projekten mitgearbeitet, die sich mit Single Sign-On beschäftigen und ist unter anderem auch Co-Autor oder gemeinsamer Autor mit dem Walter Hötzendorfer eines Papers zum Privacy by Design im Identity Management und um genau diese Sachen, nämlich Privacy by Design und wie können wir mit digitalen Identitäten umgehen, soll es in dieser Runde auch gehen. Und da können wir gleich bei dir anfangen. Wir haben heute viel gehört schon über die EID, über digitale Identitäten und was da so von der EU kommt, was in Österreich geplant ist. Wir haben auch gehört, es gibt sehr viele Kritikpunkte an dieser EID und der Umsetzung. Vieles ist unklar, vieles ist von vornherein sehr ungünstig gewählt vielleicht sogar schon. Und wir haben auch gehört, es gibt Lösungen, die viele dieser Probleme schon behoben haben und die funktionieren eigentlich. Warum werden die bei uns nicht eingesetzt?
Darf ich mir erlauben, bevor ich zu den Lösungen komme, das Problem einmal zu beschreiben. Also ich bin ja eigentlich Techniker und habe im Laufe der Jahre mit Identitätsmanagement sehr stark wahrgenommen, dass die meisten Techniker den Wunsch haben, schöne, interoperable Identitätsmanagement-Lösungen zu machen. Das heißt, historisch gesehen, da gab es PKI, die X509-Zertifikate, ein Zertifikat, mit dem man sich überall identifizieren kann, überall signieren kann. PKI hat dann technisch nicht so gut funktioniert, dann hat man halt das Gleiche mit Identitätsprovidern, mit diversen Protokollen, Sammeln und OpenID etc. versucht nachzuvollziehen. Und das, was dann dahinter steckt, ist, dass wir durch diese Denke uns sehr viele Datenschutzprobleme einhandeln. Weil in dem Moment, wo die Identität einer Person, also sagen wir jetzt einmal ganz einfach, als die Summe der Attribute beschrieben, zentral oder auch an mehreren Punkten, aber doch systematisch gesammelt wird und dann systematisch verteilt wird, heißt das, dass ich initial ein Privacy-Problem schaffe, dass ich nachher durch Privacy Engineering mit Attribute-Based Credentials, mit PFIM oder mit verschiedensten Möglichkeiten, mit Datenschutzregelungen wieder irgendwie zu mildern versuche. Und wir sollten uns schon auch klar machen, dass im Alltagsleben es diese Art von durchgängiger Identität nicht gibt. Die meisten Transaktionen laufen ohne Identität, kontextbezogen, durch Autorisierung, man braucht außer bei Bankkonten etc. kaum wo einen Reisepass zur Authentifizierung. Und das starke Beispiel ist, gegen diese Identitätszentralisierung sind E-Mails. Ja, PKI war eigentlich erfunden, primär um E-Mails zwischen Fremden vertrauenswürdig herzustellen. Was hat abgehoben? Die unauthentifizierte E-Mail, was hat nicht abgehoben? PKI. Ja, und wenn man sich anschaut, wie so mit Spam-Filtern etc. heute E-Mail trotz aller allen Missbrauchs trotzdem funktioniert und verwendet wird. Es ist unglaublich, wie wenig Identitätsmanagement man braucht, damit es überhaupt funktioniert. So, das war mal mein Sukkus aus 15 Jahren Identitätsmanagement, warum wir das überhaupt brauchen. Um noch einmal das zusammenzufassen, das Ziel sollte nicht sein, eine Identität zu haben, sei es eine staatliche, eine bankengesteuerte oder von der Telco, um damit alle Applikationen zu bedienen, so praktisch das auch sein könnte, sondern kontextbezogene Identitäten. Wenn man dann zu Use Cases kommt, wo man zusammen übergreifende Identitäten braucht. Also Stefan hat vorhin ein sehr gutes Beispiel gebracht, Online-Mietwagen-Ausleihe. Ich muss eine Lenkerberechtigung nachweisen, ich brauche eine Zahlungsverbindung und wahrscheinlich noch irgendwo so einen Kundenkontakt mindestens. Das ist so eine Geschichte, wo eine übergreifendes Management von beglaubigten Attributen sinnvoll ist. Ja. Und da kommt, und das wird wahrscheinlich mehr werden, und in solchen Fällen brauchen wir zusätzlich auf alle Fälle ein Privacy Engineering, um sozusagen, sage ich mal jetzt böse, den Schaden durchs Identitätsmanagement gering zu halten. Und jetzt vielleicht einmal kurz der Vorgriff noch einmal auf dieses Paper mit dem PFIM-Modell. Wir haben 6 verschiedene technisch-organisatorische Lösungsmöglichkeiten gesucht oder gefunden eigentlich und analysiert oder erfunden, um die Datenminimierung auf der Ebene der Metadaten und der Attributdaten zu optimieren. Das heißt, dass im Endeffekt bei den einzelnen Applikationen, in den Social Nets, bei den Serviceanbietern so wenig Daten wie möglich hängen bleiben. Das können wir irgendwie so als den Sukkus vom Datenschutz hier ansehen. Und das reicht von relativ einfachen Maßnahmen, dass man einen Proxy hat, dem man seine Identitätsdaten anvertraut, der eine Regulierung hat, dass er seine Logfiles und seine Daten rasch wegschmeißt oder überhaupt nichts speichert. Also das ist, glaube ich, eine Lösung, die sich jeder gut vorstellen kann. Da braucht man nicht viel, es ist keine Raketentechnologie, bis zu Zero-Knowledge-Proofs und dann gab es noch was Neueres. Also verschiedene Kryptotechnologien und da gibt es eine Bandbreite an Möglichkeiten mehr, mit denen wir das machen können. Aber vielleicht willst du dann noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja. Machen wir das gleich.
Ja, also einerseits war die Frage, warum das noch nicht in der Praxis angekommen ist. Andererseits der wichtige Hinweis, dass es noch sehr viel mehr Möglichkeiten gibt. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, wenn ich am Wort bin, sozusagen, dass hier als Jurist das Recht ins Spiel zu bringen, und wir haben ja heute schon gehört, die Datenschutzgrundverordnung wird mit 25. Mai 2018 wirksam, und da gibt es eben diese Vorgabe zu Privacy by Design. Das ist also eine verbindliche Pflicht aller, die Daten, personenbezogene Daten verarbeiten, und noch weitere Datenschutzgrundsätze, wie zum Beispiel die Datenminimierung. Wir haben das nach geltendem Recht auch schon, aber man erhofft sich eben von der Datenschutzgrundverordnung aufgrund der höheren Strafen, dass das sehr viel ernster genommen wird als bisher, und wir sehen das in der Praxis. Ich habe es erwähnt, ich mache auch Datenschutzberatung, und Unternehmen nehmen den Datenschutz jetzt wirklich ernst. Und das wird sich noch immer verstärken. Derzeit sind sicher noch nicht alle Unternehmen, die nennenswert personenbezogene Daten verarbeiten. Aber grundsätzlich haben wir eben sowohl schon in der bestehenden Rechtslage als auch verstärkt dann ab 25. Mai diese Pflicht, Privacy by Design bei der Gestaltung von Systemen zu berücksichtigen. Und ich gehe daher auch davon aus, dass sich das in Summe dann in Zukunft stärker durchsetzen wird. Spezifisch jetzt in Bezug auf solche Identity-Management-Systeme haben wir das Problem, dass es eine Gruppe, eine Gesamtheit von Organisationen ist, die hier zusammenwirken, um ein solches Identity-Management-System aufzubauen. Und die müssen sich ja alle darauf einigen, zum Beispiel, dass sie Attribute-Based Credentials verwenden. Da braucht es also eine nennenswerte Anzahl von Use Cases, von Service Providern, die das verwenden und dann die entsprechenden Identity Provider oder Attribute Provider, die eben diese Zertifikate ausstellen. Und die müssen sich gemeinsam dazu entschließen, so ein System einzuführen, während also die Pflicht jeden Einzelnen trifft. Es könnte also jeder Einzelne sich darauf zurückziehen und sagen, die datenschutzrechtliche Pflicht, Privacy by Design, ja, das stimmt, und Datenminimierung, ja, das stimmt, das muss ich berücksichtigen. Aber es gibt ja das nicht am Markt und ich muss es daher nicht einsetzen. Also könnte man argumentieren. Und es besteht aber jedenfalls die Pflicht, sozusagen das einzusetzen, was es gibt und darauf hinzuwirken, dass sich solche Systeme etablieren. Aber ganz klar, wen trifft diese Ausrede nicht? Wer kann diese Ausrede nicht ins Treffen führen, dass da mehrere zusammenwirken? Naja, ein zentraler Akteur, wenn er dieses System also von zentraler Stelle oktroyiert, und ich darf zu meinem Vortrag noch ergänzen, ich bin natürlich beim Staat, wenn ich sage, ein zentraler Akteur, und diese elektronische Identitätsnachweis, dieser EID, der ist jetzt wird jetzt bei jeder Ausstellung eines Reisepasses mit ausgestellt. Also das hat grundsätzlich mit dem Reisepass nichts zu tun, da muss man trennen. Was ich vorgestellt habe, da geht es primär um physischen Ausweis im Inland, beziehungsweise elektronisch, dann auch interoperabel in der EU. Aber dass sich die Passbehörden diesen elektronischen Ausweis gelten lassen, sozusagen die ausländischen Passbehörden, nämlich so weit werden wir lange noch nicht sein. Deswegen Pass ist hier ausdrücklich nicht mit gemeint, aber es gibt eben die Verknüpfung mit dem Reisepass, weil eben bei der Ausstellung eines Reisepasses, da hat man den Bürger schon da sozusagen, und da ist es im Gesetz vorgesehen, im E-Government-Gesetz, dass dieser Bürger dann noch mehr Daten preisgeben muss, damit diese EID ausgestellt werden kann. Und wie gesagt, derzeit erst im Pilotbetrieb, weil wenn das dann mal im Ausbau ist. Und es gibt dann nur die Opt-out-Möglichkeit. Also der Bürger kann dann nur sagen, nein, das möchte ich nicht. Da kommt es eben immer darauf an, wie gut aufgeklärt wird, ob das dem Bürger, der einen Reisepass oder der Bürgerin, die einen Reisepass sich ausstellen lässt, dann überhaupt ausreichend bewusst gemacht wird, dass sie hier diese Daten nicht angeben möchte. Aber zurückkommend auf die Kernfrage, also wenn der Staat ein solches System designt, dann trifft ihn spätestens ab 25. Mai die Pflicht, Privacy by Design zu berücksichtigen. Und hier sehe ich also einen großen Konflikt, ein Gegensatz, der eben nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Also eine rechtliche Pflicht eigentlich, dass es so nicht geht, wie es hier gestaltet wurde.
Okay, wir haben jetzt schon die technische Problematik skizziert und gesehen, die technischen Lösungen, da muss man ein bisschen nacharbeiten. Wir haben gesehen, die rechtliche Grundlage ist auch nicht ganz einfach und auch die Pflichten des Staates sind da recht komplex. Du hast mit Behördenumsetzungen schon gearbeitet. Wie schaut es aus, oder mit den also behördlichen Projekten, die sich mit Identity Management auseinandergesetzt haben? Ah, entschuldige,
Irrtum. Das war mein Irrtum jetzt. Darf ich direkt auf die beiden eingehen? Ihr habt gesagt, aus eurer Sicht ein Grund, warum das Ganze nicht fliegt und diese Technologie nicht eingesetzt werden, ist, ja, es müssten sich, ich glaube, du hast es gesagt, Walter, es müssten sich mehrere Firmen, Anbieter, sonst was mal zusammensetzen, auf ein Format einigen, sich einigen, wir verwenden anonyme Credentials etc. oder was auch immer für ein Verfahren. Es kann natürlich Self-Sovereign Identities von Markus sein oder sonst was. Das sehe ich ganz ehrlich nicht ganz so. Es könnte auch ein Einzelner damit beginnen, weil das ist nicht typisch das übliche Beispiel, Movie Streaming, okay.
Ich logge mich jedes Mal ein mit Benutzername, Passwort und der Service Provider weiß jedes Mal, wer ich bin. Das ist eigentlich nicht notwendig. Er könnte mir einfach statt Benutzername und Passwort, wenn er den Account anlegt, ein Zertifikat geben und das nächste Mal, wenn ich komme und mir einen Film anschauen will, beweise ich nur, hey, ich habe ein gültiges Abo. Und von mir aus muss er bei der Registrierung noch das Alter mit angeben oder das Geburtsdatum und dann sage ich, ich habe ein gültiges Abo und ich bin alt genug für diesen Horrorfilm. Okay? Da brauchen nicht mehrere Zusammenspiele, das könnte einer ganz alleine für sich auf die Beine stellen und hätte, würde dieses Privacy by Design weiter treiben, darüber hinaus treiben, über das ich frage mir die Daten ab, die ich brauche, hinzu, ich bekomme auch nur die Metadaten, die ich tatsächlich brauche, nämlich gültiges Abo, alt genug. Da brauchen gar keine Parteien zusammenzuarbeiten. Natürlich, wenn der Staat wäre eine Möglichkeit, dass er das Ganze, wie soll ich sagen, ins Laufen kriegt, aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da als Techniker ein bisschen naiv, gibt es ganz anderen Grund, warum das Ganze nicht funktioniert, oder zwei Gründe. Das erste ist, die Strafen waren bis jetzt nicht hoch genug. Es war, Entschuldigung, einfach jedem wurscht. Ja? Wieso soll ich mich um Privacy by Design kümmern? Wieso soll ich auf Daten verzichten, die ich haben kann, wenn mir eh nichts passiert? Überspitzt formuliert. Ja? Und der zweite Grund ist, hängt unmittelbar damit zusammen, wenn ich auf Metadaten verzichte, wenn ich darauf verzichte, den Benutzer absolut gläsern zu halten, zu tracen, alle seine Aktionen verlinken zu können oder verketten zu können, dann ruinieren sich viele Serviceanbieter schlicht und ergreifend das Businessmodell. Aus meiner Sicht geht es in erster Linie, Entschuldigung, sehr überspitzt formuliert, um die Kohle. Weil wenn ich den Benutzer nicht mehr vollkommen analysieren kann, kann ich ihm keine Produkte, die er vielleicht auch kaufen möchte, empfehlen. Ich kann ihm keine Videos, die er sich vielleicht auch anfangen will, anbieten. Ich kann ihm keine personalisierten Werbungen schalten, etc. Aus meiner Sicht ist da einfach der Druck, der jetzt über die Datenschutzgrundverordnung mit den Strafen kommt, bisher auf jeden Fall nicht groß genug gewesen, dass sich irgendjemand darum kümmert, weil das Geschäftsmodell einfach so funktioniert.
Bei Firmen ist es natürlich nachvollziehbar, dass die ihre Daten sammeln wollen, auch speziell über ihre Kunden, wo sich natürlich oft die Frage stellt, wer ist jetzt eigentlich das Produkt, der Kunde selbst, der irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und dann weiterverkauft wird an Werbetreibende oder eben die Dienstleistung, die gegenüber den Usern und Userinnen erbracht wird. Da ist zumindest noch nachvollziehbar, dass ein kommerzielles Interesse da ist und aufgrund des großen Drucks natürlich und der Konkurrenzsituation sich ein Marktvorteil ergeben kann, wenn ich mehr Daten habe und diese auswerte. Wie schaut das beim Staat aus? Der hat ja jetzt nicht ursächlich ein kommerzielles Interesse, diese Daten zu nutzen und vielleicht auch nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, die zu nutzen.
Beim Staat ist auch noch das in der Praxis das Problem, dass die meisten staatlichen Verfahren ohnehin die Identitätsdaten in sehr guter Qualität erheben. Also wer jemals irgendeinen Antrag ausgefüllt hat, weiß Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, und das ist in Österreich also fast hundertprozentig ein eindeutiger Treffer immer. Obwohl ich kenne einen, der hat in der gleichen Straße mit gleichem Namen jemanden wohnen mit gleichem Geburtsdatum, aber das ist extrem selten. Und die bisherige Bürgerkarte hat ja schon ein bisschen Privacy by Design, in dem der eindeutige Identifier, der in den Applikationen geführt wird, nach Sachbereichen unterschiedlich ist. Das sind Ableitungen von der ZMR-Nummer. Und es gibt tatsächlich einen Bereich, wo das wirklich gut funktioniert. Das Paradebeispiel ist die Statistik Österreich, Statistik Austria, die es gibt ja seit 2001 keine Volkszählung mehr in Österreich, sondern nur eine statistische Fortschreibung der Register in der Statistik. Und dort werden tatsächlich keine personenbezogenen, keine expliziten Attribute gespeichert. Also da gibt es kein Name oder Geburtsdatum so, sondern nur mehr diese Hashes, abgeleitete Identifier. Und das ist ein Bereich, wo das wirklich gut funktioniert. Aber für die anderen 99,99% der Verwaltungsverfahren ist es einfach sehr schwierig. Und dann muss man sich mal vorstellen, ein typisches Gemeindeamt hat ein kleineres, eine Landgemeinde hat ein paar Mitarbeiter und einen Server, und auf dem Server rennt eine Applikation für soziales Wohnbau, Grundstücke, Gemeindeabgaben und so weiter. Wie soll man da rein praktisch wirtschaftlich Privacy by Design machen über abgeleitete Attribute etc.? Also ist für die Verwaltung auch technisch zum Teil wirklich sehr, sehr schwierig, das zu machen.
Mhm. Aber du sagst Privacy by Design schwer zu erreichen, auf der anderen Seite machen sie Unprivacy by Design, indem die, was ist das, indem der Identity Provider jetzt bei der neuen IRD jedes Mal kontaktiert wird. Das ist genau das Gegenteil, das ist genau das, ja. Panoptikum-Beispiel, das du gebracht hast, oder?
Ja, also eben diese bereichsspezifischen Personenkennzeichen, die sind schon zu erwähnen, sozusagen, im großen Stil in der Bundesverwaltung. Da ist das schon wirklich eine Trennung verschiedener Bereiche, um eben da dieses Tracking einer Person über die verschiedenen Bereiche möglichst zu minimieren. Aber wie soll's die Gemeinde umsetzen? Ich muss übrigens auch dazu sagen, das fällt jetzt meines Wissens nicht weg, dadurch, dass man einen elektronischen Identitätsnachweis, also dass man die Bürgerkarte in IRD überträgt. Aber wie schaut es in der Praxis aus, wenn eben dann diese zentrale Stelle jedes Mal involviert ist, wenn man den einsetzt? Also das ist sozusagen, führt eigentlich, ja, mir wird es gerade bewusst, das führt eigentlich dieses Konzept der bereichsspezifischen Personenkennzeichen, dieser abgeleiteten Hashes ad absurdum.
Arbeitet da der Staat quasi mit neuen Implementationen quasi gegen seine bestehenden Sachen, die ja vielleicht auch schon die Datensparsamkeit, wie sie auch schon im Datenschutzgesetz zum Beispiel vorgeschrieben ist, die das Ganze ad absurdum führen, was eigentlich schon umgesetzt ist und langjährige Praxis ist?
Naja, das ist nicht notwendigerweise der Staat, sondern der Staat besteht aus verschiedensten Körperschaften, und in dem Fall das eine Konzept stammt vom Bundeskanzleramt und das neue Konzept wird im Wesentlichen vom BMI hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet, ohne Konsultationen, und ja, wie wir es wissen in der IT, die Anzahl der Konzepte hängt von der Anzahl der beauftragten Organisationseinheiten ab.
Und dass die EU-Datenschutzgrundverordnung kommt, ist ja jetzt nicht wirklich überraschend. Die hat sich langsam und lange angeschlichen und angekündigt. So ein Projekt wie die EID stampft man auch nicht einfach so aus dem Boden. Das dauert einige Jahre. War da die Planung zu kurzsichtig?
Also ich habe da wirklich keinen Einblick, möchte aber das natürlich bekräftigen, dass man sich fragen muss, wo kommt das her sozusagen, warum ist es jetzt plötzlich im Innenministerium und wird dort vorangetrieben. Jetzt kann natürlich sein, dass man sagt, ja, die Bürgerkarte hat sich nicht ausreichend durchgesetzt, könnte man sagen. Und gleichzeitig gab es ja sozusagen einen Relaunch. Vielleicht will man auch sehr gerne den Namen ändern, weil es ja mit einer Karte nicht mehr viel zu tun hat, weil die Handysignatur die überwiegende Nutzung ist bei aller Kritik sozusagen. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass die deutlich unsicherer ist als die Kartenlösung. In der Diskussion höre ich immer wieder, dass die Kartenlösung eigentlich gar nicht mit Experten, dass die Kartenlösung eigentlich, da gibt es gar nicht viel auszusetzen. Also für die Bereiche, für die man sie verwendet, auch im E-Government oder zum Signieren. Wir verwenden zum Beispiel beruflich nur die kartengebundene Lösung. Aber natürlich kann man sich fragen, wo sozusagen hier neue Konzepte, technische Konzepte, das mit der App ist aus meiner Sicht, wie gesagt, eine Lösung, für die ich das zugehörige Problem nicht sehe. Und da kann man sich schon auch fragen, ob sozusagen aus der Privatwirtschaft Technologien an die Ministerien herangetragen werden und es dann zu einer Umsetzung kommt, obwohl es eigentlich wie in diesem Fall keine wirkliche Problematik gibt, die Bürger eigentlich fordern, dass der Staat sie löst. Also von den Technologieanbietern getrieben, kann ich nur so als Frage in den Raum stellen, aber ist jedenfalls aus meiner Sicht eine berechtigte Frage. Wenn ich darf, möchte ich jetzt noch einmal zurückkommen auf dieses Paradoxon, warum sich diese, also in der reinen Privatwirtschaft, wenn wir jetzt vom Staat weggehen, warum sich diese Modelle nicht durchsetzen oder so schleppend durchsetzen, sei es jetzt Attribute-Based Credentials. Ich glaube, ein Punkt ist, dass man klar sagen muss, das ist in öffentlich geförderten Forschungsprojekten entstanden. Genau. Korrigiere mich, falls da bei IBM vorher schon was vorhanden war, aber jedenfalls, es besteht Patentschutz. Also anders als bei unserem PFIM-Modell, das wir natürlich auch nicht aus der Luft entwickelt haben, das natürlich auch auf Ideen anderer zurückgehen, die wir jetzt nicht alle nennen können, gibt es ein Patentschutz.
Das ist richtig. Entschuldigung, ich muss in dem Fall IBM aber in Schutz nehmen, weil die EU bei ihren Forschungsprojekten explizit als erster das Wissen schützen, dann publizieren Schiene unterstützt und explizit fördert. Das heißt, das ist das explizite Ziel von Forschungsprojekten, patentierbares Wissen zu patentieren, sich einen Marktvorteil zu verschaffen und das dann zu publizieren. Das ist genau die Schiene, die IBM gefahren ist. Nur, es beißt sich da die Katze mit dem Schwanz. Auf der einen Seite will man Wissen für die Allgemeinheit schaffen, auf der anderen Seite soll sich Europa als Forschungsstandort und Fortschritt, einen Vorsprung herausspielen. Ja, dann wird mit Steuergeldern letztendlich Wissen geschützt und andere Staaten müssten dafür zahlen, dass sie es nutzen. Ist eine absurde Situation, aber in dem Fall nur die Situation ein bisschen klarzustellen. Entschuldigung.
Na eben, ich wollte nur darauf hinaus, wann laufen die Patente aus, weil sowas dauert natürlich aber...
Ich weiß nicht, die ersten Patente sind aus 2002, glaube ich. Ja. Das heißt, die laufen noch ein paar Jahre. Das ist laufend.
Aber weiter beforscht natürlich das Thema. Ja. Ich glaube, dass die Motivation zur Durchsetzung nicht primär an dem Problem mit den Patenten scheitert, sondern einerseits daran, dass datengetriebene Geschäftsmodelle einfach so stark sind. Und muss man ehrlich sagen, das ist das einzige erfolgreiche Modell, um dieses enorme Wachstum im Internet zu finanzieren momentan. Also es hat sich noch nichts Besseres herausgestellt bis jetzt. Und auf der anderen Seite die Strafen für Non-Compliance eigentlich in der Vergangenheit relativ moderat waren.
Das heißt, zusammenfassend, technologisch bewährte Systeme, die eingesetzt werden, haben Probleme, wo nachgebessert wird, wo versucht wird sozusagen, die Privacy nicht bei Design nicht besteht, quasi nachzurüsten, was mehr oder weniger schlecht funktioniert technisch. Logistisch gibt es jetzt die Vorgabe mit der Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018, dass Privacy by Design vorgeschrieben wird. Also wenn ihr als Entwicklerinnen, als Entwickler neue Lösungen macht und andenkt, das gleich mit zu bedenken, da die Strafen, die auf Firmen zukommen, wenn sie das verletzen, doch jetzt in einen signifikanten Bereich kommen, wo sozusagen die datenschutzfreundlichere Lösung auch wirtschaftlich die günstigere Lösung für ein Unternehmen wird. Und bei den akademischen Implementationen und der Forschung haben wir auch schon gesehen, die Probleme lassen sich lösen, wenn man sie von vornherein mit bedenkt. Auch kommerziell gibt es Lösungen, die Privacy by Design schon umsetzen. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass zukünftige Lösungen mehr daraus lernen und umsetzen, was auch wieder allen Bürgerinnen und Bürgern in Österreich und auch in der gesamten EU natürlich zugutekommen wird. Damit würde ich vielleicht die Herren noch um ein Schlussstatement bitten, vielleicht einen kleinen Ausblick, eine Hoffnung für die Zukunft, was man bei Datenschutz und Privacy by Design in Zukunft hoffentlich bekommen können.
Darf es ein Wunsch für die Zukunft sein?
Absolut.
Okay, der Wunsch für die Zukunft wäre, dass Sie genau das Problem, das du genannt hast, nämlich dass Lösungen hinter verschlossenen Türen entwickelt werden, dass das ein bisschen relativiert und oder löst. und externe Experten deutlich stärker einbezogen werden, um einfach dieses in der Wissenschaft bestehende Wissen und die Lösungen tatsächlich in die Realität zu bringen. Ich denke, es braucht einfach mehr Kommunikation zwischen BMI und BKA, sonst was, und der Forschung, um wirklich das, was machbar wäre, tatsächlich umzusetzen.
Darf ich da gleich anknüpfen? Also ich möchte eben nicht nur kritisieren, sondern genau das fördern, und ich werde mich auch bemühen, dass hier ein solcher Dialog zustande kommt. Habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht, habe versucht, sozusagen in diese technische Implementierung des EID Einblick zu bekommen, mit Experten sprechen zu können, die Inhalte unserer schriftlichen Stellungnahmen vorzubringen. War mir bisher nicht möglich, aber ich werde es weiterhin versuchen und das vielleicht als Dialogplattform irgendwie ins Leben zu rufen. Was ich ans Publikum gerichtet, auch zu Hause an den Empfangsgeräten noch appellieren möchte, ist sozusagen die Privacy, die Datenschutzgrundverordnung, die braucht jetzt von uns als interessierten Bürgern sozusagen ganz viel Durchsetzung. Wir müssen jetzt künftig Fälle aufzeigen, Fälle an die Behörden herantragen, Fälle auch durchaus an Organisationen herantragen, die sich der Durchsetzung des Datenschutzrechts verschrieben haben, Bürgerrechtsorganisationen. Da wird es in Zukunft von einem bekannten Datenschützer in Österreich auch noch mehr geben an Aktivitäten in diese Richtung, die sich nicht nur gegen Facebook richten. Und da kann ich an alle appellieren, sozusagen das eigene, es sollte nicht so sein, aber was wir jetzt brauchen, ist trotzdem, dass jeder versucht, seine eigenen Rechte, Grundrechte durchzusetzen und so dann der Datenschutzgrundverordnung und dem Datenschutz zu mehr Durchsetzung in der Praxis zu verhelfen. Das wäre mein Appell, mein Wunsch und aber gleichzeitig auch mein Ausblick. Ich gehe durchaus davon aus, dass das stattfinden wird. Warum, das habe ich ja unter anderem genannt, weil es eben wirklich Leute gibt, die da dahinter sind, sozusagen.
Ja, ich möchte auch mit einem Appell aufhören. Global denken, lokal handeln, dass jeder in seinem Umfeld, speziell wenn neue Apps, neue Anwendungen entwickelt werden oder komplett neue Releases gemacht werden, dass man die Marketingleute, Produktdesigner, die Finanzleute und die Technik an den Tisch bringt und das Thema Datenschutz einmal wirklich andenkt. Was kann man machen? Wie minimal kann ich mit den Daten werden, ohne mir das Geschäft kaputt zu machen? Und wahrscheinlich muss man selbst den Kompromiss noch einmal dann mit einem Juristen überprüfen, aber zumindest einmal diese Denke ins Projekt hineinbringen, Daten zu minimieren und das auch positiv rüberzubringen und klar zu sagen, das ist auch eine Compliance- und Liability-Minimierung. Also und es zahlt sich auch für die Technik aus. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt.
Ja, dann danke für die Schlussworte und für die doch recht positiven Ausblicke und Hoffnungen. Der Chaos Computer Club Wien freut sich natürlich auch, wenn die Zivilgesellschaft und die Datenschutzorganisationen hoffentlich mehr eingebunden werden in diese Prozesse, um dort auch für die Zivilbevölkerung das Wort erheben zu können. Und damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank für die Diskussion.